Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Er ist der moderne deutschsprachige Autor der Lebenskunst. Seine Bücher über Liebe, Gelassenheit und die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein, wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Und wenn ein neuer Wilhelm Schmid publiziert wird, dann wissen kluge Buchhändler, dass sie ein Plätzchen an der Kasse freiräumen sollten. Denn die Schmids nimmt man im handlichen Taschenformat aber schön fest eingebunden, gern als Geschenk mit. Ob das aber auch mit dem neuen Büchlein so sein wird? Mit dem Titel Sex Out wagt sich Wilhelm Schmid in neues Terrain. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dem Philosophen über die Lust und die Leiden und die Freuden an der Lust. Erstmal herzlich willkommen, Wilhelm Schmid, sagt Gabriela Jaskula.
Schönen guten Tag.
Was hat denn eigentlich den Anstoß für Ihr neues Büchlein gegeben?
Also sicher kenne ich selber auch Sex Out. Wenngleich in unterschiedlichem Maße und ich habe aktuell keinen Grund zu klagen.
Das freut uns zu hören. Wir fangen erstmal an mit Musik und tasten uns auf diese Weise in das Thema vor. Es geht los mit My Special Prayer von Percy Sledge. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
Sie hat ihn verlassen und er kann ohne sie nicht leben. Und deswegen schickt er jetzt ein Special Prayer, damit sie doch wieder zurückkommen möge.
Percy Sledge betet seine Liebte zurück, so hoffen wir bei Klassik à la carte mit dem Philosophen Wilhelm Schmid. Herr Schmid, Sie haben eben schon gesagt, als wir anfingen über das Thema Sex Out zu sprechen, dass Ihnen persönlich das Thema auch gar nicht fremd ist. Wann ist es Ihnen in Ihrem Leben begegnet?
Och, das begegnet mir, möchte ich sagen, jede Woche. Denn auch eine gute Beziehung, die ich ganz sicherlich habe mit meiner Frau seit 33 Jahren.
Die zweite Frau, glaube ich?
Meine zweite Frau. Auch in einer guten Beziehung stimmen die beiden Bedürfnisse nicht hundertprozentig zusammen. Dem einen dauert das jetzt schon einen Tag zu lange oder auch zwei oder drei und dem anderen ist das schon ein oder zwei oder drei Tage zu früh. Und von daher gibt es auch bei guten Paaren viel Koordinierungsarbeit, auch in allen Dingen des modernen Lebens, Einkaufen und Arbeiten und so weiter und eben auch was Sex angeht.
Aber es ist ja doch vielleicht ein bisschen komplexer als die Frage, wie man den Müll runterbringt. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, in dem Buch geht es ja auch weniger um die Frage, lieber Dienstag oder Mittwoch, sondern viele Paare leiden unter einer totalen oder jedenfalls partiellen sexuellen Ödnis. Da ist nichts mehr. Und dafür gibt es offensichtlich besonders anfällige Lebensphasen, auch bei einem ansonsten halbwegs intakten Paar. Welche sind das?
Also grundsätzlich anfällig ist alles, was über ein halbes Jahr der Beziehung hinausgeht. Im ersten halben Jahr geht alles, überall und irgendwie. Und danach geht nichts mehr.
Das spricht für serielle Monogamie im Halbjahresabstand.
Eine Lösung des Problems ist ja auch, mal zu gucken, ob man das dann anderweitig befriedigen kann. Da ist allerdings meistens dann der andere Partner nicht damit einverstanden. Das macht eine große Schwierigkeit aus. Und ansonsten gibt es bestimmte Lebensphasen. Ja, das stimmt. Wenn die Kinder kommen, wenn das erste Kind kommt, das zweite Kind kommt, wenn die Schlaflosigkeit groß wird, wenn die Belastung am Anfang übermächtig wird. Ich habe selber vier Kinder. Ich weiß schon, wovon die Rede ist. Dann spielen andere Dinge eine Rolle und nicht mehr so sehr Sex.
Sie haben ja das Wort erfunden, Sex Out, das klingt wie Burnout, also das klingt nach einer zwar behandlungsbedürftigen, aber letztlich doch heilbaren Krankheit. Ist das so mit dem Sex Out?
Krankheit ist es ganz sicher nicht. Der Sex Out kann auch sehr gesund sein. Zum Beispiel, um neue Lust zu gewinnen, mal eine Auszeit zu nehmen. Je länger die Auszeit, möchte ich fast sagen, desto heftiger dann die Ekstase, die hinterher kommt. Das ist eine der Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, Askese als Vorbereitung zur Ekstase.
Sie nennen das unmodische Wort gleich am Anfang, ganz schön mutig. Ja, erzählen Sie weiter.
Die große Schwierigkeit des Sexhauses ist, dass das in aller Regel einen trifft. Also es ist ein Aussetzen von Sex, aber das empfindet nur einer als Problem, während der andere entweder froh darüber ist, dass jetzt endlich mal Pause ist, oder schlicht und einfach keine Lust hat. Und dann gibt es nicht einen Schalter, den man einfach betätigen kann und sagen kann, so, und jetzt kommt die Lust zurück.
Das ist vielleicht das Verstörende an diesem Symptom, weil wir ja heutzutage meinen, man könnte alles auf jeden Fall gleich wieder reparieren. Es müsse funktionieren. Sie haben eben eine Phase genannt, die typisch ist bei halbwegs funktionierenden Partnerschaften, nämlich dann, wenn ein Kind kommt oder mehrere Kinder kommen. Also es ist so eine individuelle Sache. Aber gibt es nicht auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Schmid, sowas wie das Sex-out der halben Gesellschaft? Sie schreiben, dass unsere Gesellschaft auch sexmüde ist. Wie kommt das?
Ich vermute, hinter dem Phänomen, dass offenbar Sex-out sich häuft, das ist nicht gut untersucht. Da bräuchten wir noch mehr Vergleichszahlen und die gibt es naturgemäß nicht. Vor 50 Jahren gab es noch keine flächendeckenden Umfragen dazu und vor 200 Jahren schon gleich gar nicht. Insofern ist das etwas auf wackeligem Boden, aber mein subjektiver Eindruck von Hunderten und vielleicht sogar Tausenden von Gesprächen ist, das nimmt zu. Und das ist nicht eine individuelle Angelegenheit, wenn die Beobachtung richtig ist, sondern das ist eine kulturelle Angelegenheit. Wir leben in einer Kultur, in der über hunderte Jahre hinweg Sex gar keine Rolle spielen sollte. Und wenn, dann nur hinter verschlossenen Vorhängen und unter der Bettdecke und verschwiegen und nur zum Zweck der Kinderzeugung. Und dann kam im 20. Jahrhundert, ab Mitte des Jahrhunderts etwa, die sogenannte sexuelle Befreiung, die Menschen dazu animiert hat, im Sex fast eine Religion zu sehen, möchte ich mal sagen. Es gibt kein Leben ohne Sex. Je mehr Sex, desto glücklicher bist du. Das haben, ich möchte mal das Wort wir gebrauchen, wir alle reichlich erfahren. Ja, das war schön, aber es kann sein, dass es die Ekstase war, auf die zwangsläufig Erschöpfung folgt. Und zwar nicht nur individuell, so wie wir das nach jedem Sex kennen, erst Ekstase, dann Erschöpfung, sondern in dem Fall kulturell. Kulturell.
Neben der Möglichkeit, sich einfach seiner Erschöpfung hinzugeben und zu sagen, gut, jetzt ist eben Sex out, warten wir eine Weile, wird schon wiederkommen, gibt es natürlich den Drang, das wieder zu reparieren, das wieder hinzukriegen, so wie wir alles scheinbar hinkriegen. Darauf kommen wir gleich nach unserer nächsten Musik. Sie haben sich ein Stück aus dem Rosenkavalier ausgesucht von Richard Strauss. Das berühmte Duett "Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein". Warum dieser Musikwunsch, Herr Schmid?
Naja, wir wollen nicht über Sex out sprechen nur, sondern auch mal über gelingenden Sex. Und es scheint mir, dass die beiden die Phase in der Beziehung erleben, die hoffentlich bei gelingenden Paaren häufig vorkommen, nämlich sich ineinander aufzulösen.
Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein. Gesungen von Diana Damrau und Elina Garantscha. Es spielt die Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Fabio Luisi. Als die Musik eben lief und wir uns leise im Studio darüber unterhalten haben, haben Sie geseufzt, engelsgleich. Warum kommt Ihnen die Musik so engelsgleich vor, Herr Schmid?
Beieinander für alle Zeit und Ewigkeit. Das ist, meine ich, wie Mann und Frau sich fühlen kann bei gutem Sex. Wenn es nicht nur Sex ist, sondern wenn alles drumherum stimmt, dann ist es reine Liebe. Das muss ich mal so pathetisch sagen. Und deswegen tut es mir auch leid, wenn Paare es nicht hinkriegen, dass sie diese Erfahrung machen können. Und das aus Gründen, die verändert werden können.
Es ist ja kein Zufall, dass Sie diese wunderbare Musik ausgesucht haben, eben weil sie in uns etwas von der Möglichkeit und der Intensität der Liebe wachruft. Deswegen werden ja viele Menschen auch so sehnsüchtig. Sie haben Musik auch sehr gerne. Sie haben verraten, dass Sie selber auch mal gesungen haben. Wo und wie?
Schon seit meiner Jugendzeit habe ich erstmal zu Hause in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, im Kirchenchor gesungen. Da kann man jede Kraft brauchen. Und später, als ich studiert habe, dann im Studentenchor. Und von daher weiß ich, wie wunderbar heilend, möchte ich sogar sagen, Gesang ist, im Psychischen, sogar im Physischen. Heute gibt es ja über alles Untersuchungen, die das tatsächlich so bestätigen können. Damals habe ich das schon so erfahren. Heilsam auch deswegen, weil man mit anderen Menschen doch sehr intensiv zusammen ist, mit ihnen etwas einübt Und dann erst, wenn man die verschiedenen Stimmen eingeübt hat, die verschiedenen orchestralen Elemente, und das dann zusammenzufügen und in der Generalprobe erstmals selber zu hören und dann erst recht bei der Aufführung, das ist ein gewaltiges Erlebnis.
Die Musik kann uns ja eine Menge lehren über die Liebe und über Ekstase und letztlich auch über Sex. In Ihrem Buch Sex Out ist aber mehr die Rede von der bildenden Kunst. Da gibt es Abbildungen berühmter Gemälde von Edward Hopper und Gregory Crutzen, die sind da integriert und sie zeigen einander halb abgewandte Menschen in intimen Situationen. Was hat uns die Kunst Ihrer Meinung nach für Fragen zu stellen über Sex und, ich sag mal, Innigkeit, Intimität?
Die Kunst stellt nicht unbedingt Fragen, aber die Kunst ist ungeheuer, oder sagen wir genauer, der Künstler, die Künstlerin, sind ungeheuer sensibel, wahrzunehmen, was es an Phänomenen gibt, in diesem Fall im menschlichen Leben. Mir ist dieses Bild begegnet von Edward Hopper, bei dem ein Mann an der Bettkante sitzt und offenkundig ratlos ist. Und hinter ihm liegt eine nackte Frau. Mehr Informationen gibt es nicht, außer
das Bild heißt, die Frau ist von ihm abgewandt.
Die Frau ist von ihm abgewandt. Die einzige Zusatzinformation, die wir kriegen, ist der Bildtitel: Exkursion in die Philosophie.
Das hat mich
natürlich, das hat mich natürlich schwer angeregt. Und ich bin der Sache nachgegangen, wie immer, wenn mich etwas interessiert oder sogar fasziniert, und habe rausbekommen, die Frau, die hier Modell liegt, das ist die Ehefrau von Edward Hopper gewesen. Und sie hat über dieses Bild auch irgendwo in ihren Notizen gesprochen, das ist publiziert, zugänglich, und hat gesagt, der Mann hat ein Buch neben sich liegen, das er weggelegt hat, das war ein Buch von Platon.
Da waren Sie erst recht in Ihrem Element.
Das bringt uns auf die Spur. Denn Platon ist der Schüler von Sokrates und Sokrates war ganz offenkundig der Philosoph, der noch keiner war, aber einen Sexout erlitten hat, offenkundig. Auch darüber gibt es antike Quellen. Und darunter
gelitten hat. Wie hat er sich beschwert?
Es gibt die Szene, dass er zu einer Hetäre kommt. Das kommt in einem der Dialoge vor. Kommt zu einer Hetäre, das ist keine Prostituierte, das ist, heute würde man sagen, Escort-Service, aber eher noch eine Etage höher, und hat sich bei ihr erkundigt, wie kann man denn mit so einer Situation umgehen. Und hat offenkundig von ihr den Rat bekommen, verlege dich vollkommen aufs Denken. Daraus dürfen wir schließen, auch Denken ist Sex. Und Sokrates ist diesem Ratschlag gefolgt, hat also nichts mehr in Gang zu bringen versucht, soweit wir das wissen, und hat sich stattdessen völlig aufs Denken verlegt. In aller Regel gemeinsam mit anderen Menschen, im Gespräch gemeinsam nachgedacht. Ich bin nun auch einer, der sehr viel denkt. Und ja, ich kann bestätigen, wenn mal ein Sexout bewältigt werden muss, sich ins Denken zu vertiefen, in eine Denkarbeit zu vertiefen, an einem Manuskript zu arbeiten, ist immer eine wunderbare Rettung.
Nun ist es ja so, dass Ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Sexout schon ein hohes Maß an Reflexion erfordert. Es würde nichts schaden, wenn man diese Bilder ein bisschen in Ruhe betrachten kann, wenn einem das vielleicht auch was sagt. Man muss darüber nachdenken, man muss sich auch mit unmodischen Gedanken vielleicht anfreunden, wie zum Beispiel Askese. Sind Sie eine Art Lebensphilosoph für Menschen mit Abitur?
Nee, für Menschen ohne Abitur. Ich glaube jedenfalls, dass die teilweise sehr hohen Auflagen, die die Bücher haben, nicht zustande kommen, wenn nur Menschen mit Abitur oder gar mit Studium sie lesen könnten. Das scheint nicht der Fall zu sein und da achte ich auch sehr darauf, auch bei diesem Buch. Das ist unmittelbar zugänglich. Die einzige Voraussetzung ist, dass ein Mensch Interesse hat, überhaupt ein bisschen nachzudenken. Mehr Interesse muss nicht da sein.
Mehr Interesse muss nicht da sein, auch wenn man sich auseinandersetzt mit Formen der Musik, die heute auch nicht mehr so weit verbreitet sind. Sie haben Musik ausgesucht aus dem Singspiel Im Weißen Rössel von Ralf Benatzky. Zuschauen kann ich nett, heißt der Titel. Warum haben Sie den ausgesucht?
Also die Operette kenne ich seit langem. Ich bin ein großer Operettenliebhaber. Da habe ich eine Aufführung mit meiner Frau gemeinsam besucht in der Komischen Oper in Berlin, die bekannt ist für Ausgrabungen, kann man sich fragen, und was gibt es hier auszugraben? Naja, die Urfassung gab es auszugraben, in der viel mehr gesellschaftskritische Inhalte drin sind, offenkundig, als das später deutlich wurde. Naja, und da gibt es eben diese Arie, Zuschauen kann ich nicht, morgen nicht, Ich will kein Zuschauer sein, wenn es um diese Frage geht, wie machen wir jetzt in unserer Liebesbeziehung weiter?
Willi Hofmann sang Zuschauen kann ich nicht aus dem Singspiel Im weißen Rössel, ein Musikwunsch des Philosophen Wilhelm Schmid. Wir reden über Sex Out. Gerade ist eine amerikanische Fitnesszeitschrift mit ihrem deutschen Ableger neu erschienen, jetzt auch für junge Väter. Men's Health Dad klingt zwar genauso wie Men's Health Dad, also Tod, angesprochen sind aber ausdrücklich die Daddies, Men's Health Dad, die Gesundheit der jungen Väter. Das sollen Männer sein, die neben Sixpacks und Sex auch ihre Sprösslinge lieben oder möglichst bald welche zeugen wollen, so stand es im Editorial. Ist das Gegenteil von Sex Out, also der hemmungslose Wunsch, alles auf jeden Fall und gleich zu integrieren?
Naja, was Dringliches gibt es schon im Begehren, im sexuellen Begehren. Und das scheint bei Männern noch etwas dringlicher zu sein als bei Frauen. Das könnte etwas mit dem Hormon Testosteron zu tun haben. Das doch,
ich glaube das ja nicht, aber dazu reden wir
ja gleich. Die Frauen glauben vieles nicht heute, aber die Erfahrung wird uns eines Besseren belehren. Und in dem Fall kann man ja einfach messen, die Hormongaben, die männliche Babys schon im Mutterleib abbekommen, im dritten, vierten Monat, die sprechen für sich. Das betrifft aber niemals 100% der Männer, es betrifft immer nur 80%. Umgekehrt kriegen 20% der Frauen diese Hormongaben ab. Insofern gibt es auch Frauen, die weit mehr Testosteron haben als sonst üblich. Und das wirkt sich dann auch auf das sexuelle Begehren aus.
Über die Kraft oder die Kräftigung des Begehrens sprechen wir gleich nochmal zurück zu diesen jungen Vätern, die also nicht nur Sixpacks haben sollen und lieb zu ihren Kindern sein, sondern auch noch Sex haben. Verlangen wir eigentlich Unmögliches von den Mitgliedern unserer Gesellschaft, nämlich topfit zu sein, richtig gut in ihrer beruflichen Karriere, liebevoll und auch noch tolle Liebhaber?
Ja, in einer bestimmten Phase des Lebens ist es auch sinnvoll, hohe Forderungen an sich zu stellen. Danach eher nicht mehr.
Wann beginnt danach?
Und diese Phase ist die Phase zwischen 25 und 50 ungefähr, die man aus guten Gründen Stressphase des Lebens nennt, in der Menschen vieles realisieren müssen, denn nur diese Phase steht dafür zur Verfügung, was Kinder kriegen und Karriere angeht. Und das muss parallel geschehen. Und danach sind die Kräfte dafür nicht mehr so unbedingt da. Es könnte natürlich sein, dass Men's Health sich jetzt vorzugsweise an die werdenden Väter danach richtet, nach dieser Phase.
Nein, ich glaube nicht. Zumindest sehen die Coverboys nicht danach aus.
Umso besser. Denn Männer über 50 geraten manchmal in Panik. Kann das schon alles gewesen sein? Und gehen dann noch auf Tour, um sich was Neues zu suchen. Das ist, glaube ich, nicht in jedem Fall sinnvoll, aber es geschieht. Heute übrigens vermehrt auch auf Seiten der Frauen.
Sie appellieren ja durchaus auch an Paare, die zusammenbleiben wollen, in welcher Lebensphase auch immer. Schafft man das, Sexualität, Ekstase, Intimität zu retten?
Jede und jeder soll machen, was er will und was sie will. Aber es scheint mir, dass Kontinuität, je weiter die Moderne fortschreitet, ein Wert an sich wird. Und es scheint mir auch aus eigener Erfahrung, doch es gelingt, zusammenzukommen und auch zusammenzubleiben. Und auch in sexueller Hinsicht. Was sind die wichtigsten Bedingungen dafür? Die wichtigste Bedingung scheint mir zu sein, Verständnis füreinander zu entwickeln. Ich habe das auch erst lernen müssen und ich habe es gelernt, weil meine Frau in hohem Maße für mich Verständnis hatte. Und irgendwann kam ich dann auf den naheliegenden Gedanken, dann könntest du das umgekehrt eigentlich auch mal versuchen, für sie Verständnis zu haben. Denn das, was wir tun oder nicht tun, kommt ja aus einer bestimmten Situation heraus. Das ist ja nicht einfach nur eine böswillige Entscheidung, eher selten. Sondern es gibt bestimmte Veranlagung oder eine bestimmte Tagesverfassung oder Wochenverfassung, bestimmte Lebenssituationen, stressige Situationen, wie auch immer. Wenn ich versuche, mich in den anderen reinzudenken, reinzufühlen und vielleicht im äußersten Fall auch mal versuchen, ich lebe jetzt eine Woche so, als wäre ich du. Leider geht das nicht hundertprozentig, aber eine Annäherung können wir schon versuchen. Und auf der Basis gelingt es dann sehr viel besser zusammenzukommen, Kompromisse zu finden, Entgegenkommen zu suchen.
Das klingt alles sehr verlockend, aber es klingt auch, wie soll ich sagen, sehr weich. Also in dem Buch sprechen Sie ja auch die Notwendigkeit an, sich zum Beispiel mal wirklich zuzuhören, den anderen zu lassen. Jetzt sagen Sie, man soll Verständnis für den anderen aufbringen. Aber lebt sexueller Reiz nicht gerade von der Fremdheit und auch zu einem Gutteil von der Aggression?
Das steht im ersten Kapitel des Buches mit dem Titel Gleichheit der Geschlechter, Fragezeichen. Das kann vielleicht erstmal Unmut erzeugen, aber es geht ja nicht um die Ungleichheit in Fragen von Rechten und Würde. Die steht nicht in Frage. Ansonsten gibt es aber sehr viel Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Unterschiedliche Gefühle, unterschiedliche Lebensstrategien. Und das soll auch so sein. Man könnte ja einen Moment mal drüber nachdenken, warum hat die Natur sich eigentlich dieses Experiment geleistet? Die Natur macht allenfalls am Anfang rein zufällige Dinge. Erstmal ein Experiment und wenn das Experiment sich bewährt, dann verfestigt sich das. Das Experiment Mann-Frau gibt es nun nicht erst seit 10 Jahren, sondern auch nicht seit 10.000 Jahren, sondern noch sehr, sehr viel länger und ja auch nicht nur beim Menschen. Es muss also was da drin sein. Und das kann nur sein, größtmögliche Gegensätzlichkeit, die sich dennoch zusammenfindet und zum einen persönlich Gewinn davon hat. Was haben wir denn für einen Gewinn davon, wenn ein Klon nebenan lebt? Also wir selber noch einmal, was entsteht da für ein Interesse, was entsteht da für eine Spannung? Spannung braucht Gegensätze und insofern täten wir gut daran, uns in unserer Gegensätzlichkeit wahrzunehmen und auch zu achten.
Ich wollte auf eine Gegensätzlichkeit hinaus oder ein Fremdsein, das nicht unbedingt vom Geschlecht abhängig ist, weil darüber kann man ja auch trefflich streiten, was dann vielleicht doch kulturell oder gesellschaftlich bedingt ist, sondern eine Fremdheit zwischen zwei Partnern, egal ob es nun Mann und Frau sind oder zwei Frauen oder zwei Männer. Ist es nicht der Tod der Erotik, um eine Vorstufe der Sexualität zu nehmen, wenn man sich vollkommen vertraut und so richtig gut Freund ist?
Also wenn man sich weitgehend vertrauen kann, mehr würde ich einem Paar nicht empfehlen, halte immer ein Gran Misstrauen zurück, dann fällst du nicht restlos aus allen Wolken, wenn irgendwann mal was vorkommt. Und nach meiner Erfahrung kommt in jeder Beziehung irgendwann mal was vor, um das mal so zu umschreiben. Ein Gran Misstrauen also, ansonsten aber weitgehendes Vertrauen und Freundschaft zusätzlich zur Liebe, ja, dann, wenn die beiden das gut finden. Aber mit dem Wissen, Freunde gehen normalerweise nicht miteinander ins Bett. Also es gibt eine gewisse Gefahr der Freundschaft. Ich würde mir umgekehrt aber wünschen, dass einige Elemente der Freundschaft doch in die Liebe Eingang finden. Also dieses Kleben aneinander und immer zur Rechenschaft voneinander haben zu wollen, über jeden Schritt, den der andere tut, das gibt's in der Freundschaft nicht. Da gibt's größere Freiheit. Und ich glaube, das sollte in die Liebesbeziehung einziehen, weil die Liebesbeziehung müsste fitter werden für die Herausforderungen des modernen Lebens.
Ein Punkt in Ihrem Buch ist mir aufgefallen, der vielleicht damit reinspielt. Wir fordern ja von uns gegenseitig auch völlige Transparenz heutzutage. Wir reden über alles. Es gibt den Werbeslogan einer Telefongesellschaft, Deutschland quatscht sich leer. Ich finde, das ist eher eine Drohung. Sie sind aber, was die konkreten Ratschläge in Ihrem Buch betrifft, auch eher diskret. Warum? Fühlen Sie sich da nicht wirklich kompetent oder wollen Sie es lieber der Fantasie der Leser überlassen?
Es gibt, ich weiß nicht, aber sicherlich ungefähr 100 Hinweise in dem Buch.
Ich habe ganz genau gelesen, es sind wenig, es sind wirklich wenig.
Es gibt auch den Hinweis, versucht es mal mit zweimal die Woche, versucht es auch mal mit festen Verabredungen, die verpönt sind, aber nach meiner Erfahrung, was ich so mitkriege aus Gesprächen, funktioniert das ziemlich gut. Insofern ist mein Ehrgeiz, eine Palette zu eröffnen an Möglichkeiten, auch an Möglichkeiten, an die er oder sie bisher vielleicht nicht gedacht hat. Also Menschen auf Ideen, auf Gedanken zu bringen und dann zu sagen, ah, das passt auf meine Situation.
Menschen auf Ideen bringen, ist das eigentlich die höchste Kunst des Philosophen?
Ja, da gibt es verschiedene Künste. Eine wichtige Kunst ist, Begriffe analysieren zu können, Menschen sagen zu können, schau mal, Liebe ist, bevor es eine Erfahrung ist, ein Begriff. Du verstehst etwas unter Liebe. Und es könnte sein, dass du dann die entsprechende Erfahrung suchst. Und es könnte sein, wenn du dann eine Erfahrung machst, die nicht mit deinem Begriff übereinstimmt, dass der Begriff falsch ist und nicht etwa die Erfahrung. Das führt uns aber schon etwas jetzt in schwierigere Gebilde und etwas, was sicherlich einhergeht mit der philosophischen Arbeit, mit der Arbeit des Denkens, ist, Menschen auf Ideen bringen zu können. Also sagen zu können, ich habe nachgedacht über die Liebe oder über den Sex. Das Philosophsein gibt mir die Möglichkeiten dazu und ich nehme mir die Zeit dafür, die du, Leser, Leserin, möglicherweise nicht hast. Die arbeitsteilige Gesellschaft sieht so aus, dass der Philosoph für diesen Part zuständig ist, all das durchdenken zu können, was ein Mensch in seinem arbeitsreichen Leben nicht unbedingt durchdenken kann.
Und einige Wege aufzuzeigen, wo man eben selber weiter denken und weiter leben kann. Ich will jetzt schon verraten, dass unsere nächste Musik auch das Thema für den kommenden Abschnitt unseres Gespräches bringen wird. Das berühmte Nessun Dorma aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini. Bei uns singt gleich Jonas Kaufmann. Warum haben Sie diese Musik ausgesucht, Herr Schmid?
Das ist ja ein Knaller. Den kennt im Grunde jede und jeder, aber nicht jeder hört genau auf den Text hin. Und der Text ist in diesem Fall doch sehr, sehr eindeutig.
Dann verraten Sie mal was über den Text.
Aber mein Geheimnis ist verschlossen in mir. Niemand wird meinen Namen erfahren. Nein, nein, auf deinem Mund werde ich ihn nennen. Jetzt kann sich jeder die Situation ausmalen. Es ist Nacht und er ist offenkundig auf dem Weg aus dem Sex-Out rein in den Sex und singt dann schließlich, verschwinde, o Nacht, geht unter Sterne, zum Sonnenaufgang werde ich siegen. Vincerò, das berühmte, naja, in welcher Richtung wird er siegen?
Ja. Nessun Dorma aus Puccinis Turandot ist sang Jonas Kaufmann, begleitet von Chor und Orchester der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom. Die Leitung hatte Antonio Pappano. Man kann ihr kleines Buch über den Sex-Out mit großem Gewinn lesen. Trotzdem ist bei mir ein kleines Unbehagen geblieben, dass ich ihn nicht verschweigen will. Und zwar kommt dieses Unbehagen von ihrer Gelassenheit, die ich gelegentlich etwas aufreizend fand. Überlegen Sie mal, schreiben Sie so in etwa sinngemäß, ob tiefe Freundschaft anstelle des wilden Sexes vorübergehend entlastend sein könnte. Wie wäre es eigentlich mit Askese? Ob es nicht sozusagen würdevoller ist, mal zu verzichten, statt sich von der Knute der Obsessionen schlagen zu lassen. Platonische Freundschaft, Askese, tut mir leid, aber das klingt für mich so ein bisschen auch nach schalem Trost, denn uns gehen ja nicht wirklich die sexuellen Leibesübungen abhanden. Da kann man sich irgendwie behelfen, sonst uns geht doch die Leidenschaft abhanden. Die Entäußerung, die Ekstase, das ist doch das, dessen wir verlustig gehen.
Tja, wenn es so sein sollte,
oder?
Wo ist der Schalter, sie wieder zu erwecken? Möglichkeiten gäbe es da schon. Versuchen Sie es mal mit einer Reise übers Wochenende. So haben wir in einer Zeit, die sehr, sehr schwierig war, auch wieder angefangen. Reise heißt, jetzt sind Sie zusammen aufeinander eingestellt. Jetzt gibt es das Äußere, den äußeren Rahmen, der gewohnt ist, nicht mehr. Und entweder das bringt sie näher zusammen oder das bringt sie weit auseinander. Insofern kommt dann die Stunde der Wahrheit.
Schon nach 48 Stunden, meinen Sie?
Auch schon nach 12 Stunden. Aber kann auch schiefgehen. Also insofern ist es ein Risiko und soweit ich sehe, sind nicht mehr alle Menschen sehr risikobereit. Dann lieber den schalen, gewohnten Alltag. Und da kann ich dann nur sagen, gut, so wie ihr wollt.
Viele Menschen sind nicht mehr sehr risikobereit. Viele Menschen reden zwar von Leidenschaft und Abstürzen, gehen Risiken aber nicht mehr ein. Hängt das mit der Reparaturgläubigkeit der Gesellschaft zusammen? Wir kriegen das schon irgendwie hin?
Ja, es gibt ein modernes Grundmuster, das ja auch Gründe hat. Wir haben erlebt, dass tatsächlich mit Wissenschaft und Technik sehr vieles durchschaut und dann besser gemacht werden kann. Und daraus schließen Menschen in breitem Maße heute, alles kann besser gemacht werden. Und das stimmt nicht.
Alles kann optimiert werden.
Alles kann optimiert, sogar optimieren würde ja noch gehen. Aber die Erwartung ist ja, dass es perfektioniert wird. Und das geht schlicht und einfach nicht. Ich habe das oft bei der Arbeit im Krankenhaus erlebt, die ich über 10 Jahre hinweg nebenher gemacht habe, dass Menschen, denen eine Krankheit widerfahren ist, nicht das geringste Verständnis dafür haben, auch nicht darauf eingehen wollen, sondern von den Ärzten verlangen, machen Sie das weg. Und die Ärzte würden das nur zu gerne tun, aber es geht halt nicht in jedem Fall. Es gibt nach wie vor Schicksal. Das hört kein moderner Mensch gerne, aber das gibt es. Wir wissen nicht, woher das kommt, wer das schickt, wenn das Schicksal sein sollte. Wir wissen nur eins, wenn dann mal was geschehen ist, was eine bestimmte Heftigkeit erreicht, ist es nicht mehr wieder gut zu machen. Es ist vielleicht wieder lebbar zu machen, aber es ist nicht wegzumachen. Also wenn jemand zum Beispiel von einer Krebskrankheit befallen worden ist, im besten Fall lässt sich das wieder lebbar machen, aber es lässt sich nicht auslöschen aus der Biografie. Dieser Mensch muss fortan mit dieser Erfahrung leben. Und das ist keine kleine Herausforderung.
Sie schreiben vehement an gegen die Illusionen, die wir uns so machen über die stete Machbarkeit des Lebens. Nun hat die Liebe ja auch eine dunkle Seite der Macht. Und auch der Sex hat eine dunkle Seite. Ihr Philosophenkollege Richard David Precht hat auch ein Buch über die Liebe geschrieben. Und dieses Buch ist merkwürdig wohl temperiert. Leidenschaft und Zorn, Eifersucht und tragische Verwicklung spielen darin keine Rolle. Und auch bei Ihnen geht es, finde ich jedenfalls, über weite Strecken ziemlich, ja, gelassen. Kann man über diese dunkle Seite der Leidenschaft als Philosoph schlecht urteilen oder schlecht schreiben? Oder wäre das ein neues Buch?
Also ein Kapitel im Sexout, ich glaube, es ist das 5., trägt den Titel »Sex ist nicht harmlos«. Und warum ist er nicht harmlos? Weil es darin auch um Macht geht. Das wollen wir alle nicht, das geschieht aber trotzdem. Wir können besser mit so einer Herausforderung umgehen, wenn wir darauf gefasst sind, dass das so ist. Das entsteht ganz leicht, kann jeder bei sich selber beobachten. Die Erfahrung, die ich mache, dass ich einen anderen Menschen, sagen wir es mal salopp, tanzen machen kann oder umgekehrt selbstverständlich, dass er mich tanzen lassen kann, das gibt mir Macht und dieses Gefühl stellt sich ein. Und die große Gefahr ist, dass die Erfahrung im Bett dann auf die Umgebung außerhalb des Bettes übertragen wird. Dass also dann die gesamte Beziehung schief wird und in dieser Beziehung Macht ausgeübt wird. Also es gibt die dunkle Seite und ich verschweige sie nicht. Ich habe immer den Ehrgeiz, ein Phänomen in seiner ganzen Bandbreite zu durchdenken. Und dazu gehört immer auch die negative und die dunkle Seite.
Was dieses Durchdenken bei individuellen Fällen bedeutet, um die Sie sich auch gekümmert haben, zum Beispiel im Krankenhaus, darüber reden wir abschließend nach unserer nächsten und leider schon letzten Musik, The Moody Blues Go Now. Warum haben Sie das ausgesucht?
Weil das wird gesungen auf der Schwelle, müsste man den englischen Text nochmal genau ansehen. Also einerseits ist sie gerade dabei zu gehen und der Sänger singt, du bist dabei zu gehen, ich will aber, dass du nicht gehst, aber geh doch. Also das kennen, glaube ich, so manche Paare. Irgendwie geht's nicht mehr richtig zusammen, aber auch nicht richtig auseinander. Und jetzt singt er eben auch, glaube ich, so ein 60er-Jahre-Song, Go Now.
Ja, geh weg, komm her mit Moody Blues, go now. Diese Ambivalenz, die unser Leben prägt, die beschäftigt Sie ja auch als Philosoph. Man bezeichnet Sie mal als Philosophen der Lebenskunst, Herr Schmid. Und als solcher, wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie auch in Krankenhäusern gearbeitet? Was habe ich mir da vorzustellen?
Nur in einem Krankenhaus und auf Anregung der leitenden Ärzte dort, um mit den Menschen im Haus zu sprechen. Nicht nur den Patienten, sondern auch dem Personal, auch den Ärzten. Ich hielt das am Anfang für eine Schnapsidee, wollte es aber trotzdem mal probieren, auch um mir und anderen zu zeigen, das geht gar nicht. Aber von Anfang an war dieses Angebot überrannt und das ist über die Jahre hinweg so geblieben, weil Menschen im Krankenhaus Fragen haben. Und diese Fragen offenkundig nicht zureichend mit anderen Menschen besprechen können. Es war offenbar ein sinnvolles Angebot.
Sind das Fragen gewesen, wie man sie eben üblicherweise früher einem Pfarrer gestellt hätte oder dem Therapeuten? Sinn des Lebens, Sinn von Schmerzen? Oder was war die wichtigste oder häufigste Frage, die Ihnen da begegnet ist?
Eine Patientin, wie kann ich mit dieser Krankheit umgehen? Ich kann das dem Menschen auch nicht definitiv sagen, aber es hat sich gezeigt, im Gespräch kommt dieser Mensch auf die Möglichkeit, die für ihn die richtige ist. Genauso Personal, kommt jemand, soll ich kündigen, soll ich nicht kündigen? Ich kann das nicht sagen, aber im Gespräch wird der Mensch sich darüber klarer und geht letztendlich schon nach einer Stunde zufrieden raus und weiß, was er oder sie zu tun hat. Ein Arzt, der kommt und sagt, was ist eigentlich Krankheit? Wie kann ich das erkennen? Soll ich das als Philosoph sagen? Aber ich weiß relativ viel, glaube ich jedenfalls, darüber, wie überhaupt Menschen etwas erkennen und wo die Grenzen des Erkennens sind, und konnte darüber ein sinnvolles Gespräch mit dem Menschen führen. Dann wurde mir klar, was ich da mache, sind sokratische Gespräche. Sokratische Gespräche, wie Sokrates sie führte, mündeten ja nicht darin, dass Sokrates jetzt die letzte Wahrheit verkündet hat, sondern sie mündeten darin, dass der Mensch, mit dem er gesprochen hat, sich selber klar geworden ist darüber, was ist jetzt gut, was ist jetzt richtig, was ist jetzt nicht richtig.
Nun ist es ja so, dass wenn man zum Beispiel eine Psychotherapie in Anspruch nimmt, es eine bestimmte Anzahl von Sitzungen gibt, ich glaube 30 oder 50. Wenn man mit einem Seelsorger redet, wird man wahrscheinlich über längere Zeit begleitet. Aber wie macht man das als Philosoph? Weder gibt es das auf Krankenschein, noch gibt es, glaube ich, sowas wie eine philosophische Therapieeinheit.
Nee, das gibt es nicht. Es gibt philosophische Praxen, die jeweils eine Stunde Gespräch anbieten, wie lange das auch immer gehen mag. Das muss privat finanziert werden. Im Krankenhaus war das einfach. Meine Arbeit dort, bescheiden genug, auch was die Finanzen angeht, wurde aus Spendengeldern bezahlt, die zufriedene Patienten beim Krankenhaus hinterlassen haben.
Wie lange dauerte das ungefähr? Also haben Sie mit den Leuten eine Stunde geredet, 3 Stunden? 20 Stunden?
Mal eine Stunde, mal 10 Stunden, mal eine Stunde in einem Jahr, mal 10 Stunden verteilt oder 20 Stunden verteilt über mehrere Jahre hinweg. Ich bin ja immer wieder gekommen. Ich war nicht ständig dort, aber ich war immer wieder dort. Und in einem Fall habe ich eine Patientin von der Krebsdiagnose bis zum Sterben begleitet. Und dazwischen lagen 7 Jahre.
Wer rät Ihnen eigentlich, wenn Sie nicht weiter wissen, Herr Schmid?
Meine Freunde und meine Frau und meine Kinder.
Weil was das Denken betrifft, kann Ihnen ja wahrscheinlich kaum jemand etwas vormachen. Also wer ebnet Ihnen Wege zur kognitiven oder auch anderen Einsicht?
Meine Frau kann mir im Denken ziemlich viel vormachen. Die ist sehr gut im Denken und die findet jeglichen Fehler, den ich im Denken mache. Jedenfalls, was auch ich glaube, dass es ein Fehler ist. Zu schnell gedacht, zu vorschnell geurteilt und dergleichen. Jegliche Logik außer Acht gelassen. Zwar ist das Leben nicht immer logisch, aber im Denken sollten wir uns schon sortieren. Also insofern, und selbstverständlich habe ich auch, obwohl das in der Philosophie nicht sehr häufig vorkommt, ich habe auch Philosophenfreunde. Und von daher bin ich ganz froh, dass schon, wenn ein Manuskript entsteht, das nicht nur, wie soll ich sagen, aus meiner eigenen Feder hundertprozentig stammt, sondern da gucken sehr früh andere Menschen drauf. Dazu gehört auch meine Frau. Speziell bei diesem Buch Sex Out war mir sehr wichtig, dass mehrere Frauen dieses Buch schon im Manuskript beurteilen, damit die zu männliche Sicht, die auch mir unterlaufen kann, dass die frühzeitig wieder rausgenommen wird. Und das war bei diesem Buch der Fall.
Apropos männliche Sicht, Sie sind zweifellos ein literarischer Star, ein wissenschaftlicher Star, ähnlich wie der jüngere, aber ähnlich gut aussehende Richard David Precht. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Ihnen viele weibliche Leser durchaus auch gern näher kommen würden. Diese erotischen Anfragen, so nenne ich es mal, oder Versuchungen, ist das gut für Ihr Leben oder ist das eher schlecht?
Och, ich genieße das sehr. Das bringt Zunder in das Leben rein. Und meine Frau neigt gar nicht zur Eifersucht, glücklicherweise.
Ein offensichtlich glücklicher und gelassener Mensch, das war der Philosoph Wilhelm Schmid. Sein neues Buch Sex Out und die Kunst neu anzufangen ist wie fast alle Schmids im handlichen Taschen-Hardcover bei Insel erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabriela Jaskula, aber nicht ohne ein herzliches Dankeschön, Herr Schmid.
Sehr gerne.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.